Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Wir freuen uns echt, dass wir mal hier sein können. Wir waren schon ein paar Mal hier und dann wieder nicht hier und dann wieder hier. Also wir sind schon über einen Monat hier eigentlich in Chemnitz, aber haben uns doch noch nicht so oft gesehen. Und es ist super, dass wir einfach mal eine Gelegenheit jetzt haben, ja, euch mal ein bisschen mit hineinzunehmen in das, was Gott so in unserem Leben tut, auch auf den Philippinen tut. Und ich möchte einfach ganz am Anfang euch an der Stelle einfach danken für eure Treue in euren Mitbeten und Mittragen und auch für eure finanzielle Unterstützung immer. Das ist wirklich genial und wir fühlen uns wirklich begleitet und getragen. Und das ist nicht so hergeredet, das ist wirklich so. Das meinen wir echt von Herzen. Ohne dieses Team, das im Hintergrund zu Hause so aktiv dabei ist, wird das alles gar nicht gehen. Ja? Und in meinem Herzen habe ich jetzt ganz laut Amen gerufen, Olaf, zu deinem Gebet, weil das ist wirklich so. Und das ist, ich hoffe, dass ein Stück weit davon rüberkommt, von dieser Bankrotterklärung und der Treue Jesu in unserem Leben. Und ich werde euch jetzt erstmal einfach ein paar Bilder zeigen dann von ja, dem, was Gott halt so tut, ja, auf den Philippinen. Und danach kommen vielleicht auch die Kinder ein bisschen zu Wort und schauen wir mal, was so wird. Bevor ich jetzt anfange mit wirklich Bilder von dem, was halt alles so war, möchte ich kurz ein kleines bisschen ausholen und vielleicht so den Zusammenhang herstellen zwischen dem, wo wir das letzte Mal hier waren, in Deutschland, Österreich. Ja, ihr kennt ja alle die Situation, in der wir uns da damals eben befanden mit Elias und so, mit der ganzen Gesundheitsgeschichte und seinen Gehirntumor und all diesen Dingen, die da so waren. Und wir kamen an einen Punkt, ich spare euch jetzt die ganzen Details, ihr wisst es ja eh, wir kamen an einen Punkt, wo wir dachten, ja, hier geht es nicht mehr weiter. Wir müssen einfach in Deutschland bleiben oder Österreich oder wie auch immer. Wir können nicht mehr ausreisen. Und so haben wir einfach diesen Entschluss gefasst. Wir dachten, ja, es steht eine Chemotherapie an und es ist sowieso alles viel zu gewagt. Und wir haben uns einfach auch irgendwie nicht mehr getraut, ja, zu sagen, ja, wir reisen wieder aus oder so. Und somit war das erledigt. Gott hat uns aber irgendwie, auch um das jetzt einfach zusammenzufassen, keine Ruhe gelassen und uns durch verschiedene Dinge, durch sein Wort, durch Gespräche mit anderen, durch Dinge, die er uns erleben hat lassen, einfach dahin geführt und gedrängt sozusagen, uns gezeigt, dass er möchte, dass wir eben wieder ausreisen. Und einen kleinen Auszug daraus möchte ich euch vorlesen oder an einen kleinen Begebenheit möchte ich euch teilhaben lassen. Und wir waren bei Hückeswagen und da hat einer gepredigt aus 2. Chroniker 20, Vers 12. Und der fand das besonders cool, weil das war das Jahr 2012, ja. Das fand er richtig super. Und da geht es um diese Begegnung, wo Josaphat sich so einer Übermacht von Ammonitern gegenüber sieht und er weiß gar nicht, was er machen soll und wie das gehen kann. Er ist völlig fertig. Aber er erklärt sein eigenes Bankrott, aber er schaut hier auf Gott. Und das wollen wir kurz lesen. Im Vers 12 eben. Er sagt, Gott, willst du sie nicht richten, also diese Ammoniter? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen. Und dann geht die Geschichte weiter, da steht ein Prophet dann auf, durch den Gott redet und seinem Volk Mut macht, indem er sagt, und er sprach, merk auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Weiter unten, tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft. Somit haben sie Mut gefasst, die Israeliten dort und der König Josaphat, und sie sind rausgezogen und Josaphat ermutigt sein Volk nochmal, hier in Vers 20, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Und mit dieser Ermutigung sind sie in den Kampf gezogen. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Gott hat ihnen einen überwältigenden Sieg geschenkt. Und Gott hat das benutzt, einfach auch um uns zu ermutigen. Wir standen da kurz davor, es war klar, Gott möchte, dass wir wieder ausreisen. Und wir standen genauso wie König Josaphat und sagten, Herr, das ist uns zu groß. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Diese Menge ist zu groß. Ja? Die Sache mit Elias ist ungeklärt. Wir hatten nichts mehr dort. Ich war einige Monate vorher auf die Philippinen gereist, um unseren kompletten Haushalt und alles aufzulösen, wegzugeben, verschenken, irgendwas verkaufen. Wir hatten nichts mehr. Ich hatte auch keinen Dienst mehr dort, denn den Dienst, den ich für die Mission getan hatte, hat ja jemand anders übernommen. Ist ja klar, wir waren 2 Jahre zu Hause. Das kann man ja nicht. Ja, ist ja logisch. So hatten wir eigentlich nichts mehr. Aber wir wussten nur, Gott möchte, dass wir zurückgehen. Aber wir wussten nicht, wohin, wozu, ja, zu welchem Zweck. Wir wussten eigentlich gar nichts. Und das war uns einfach zu groß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Und genau, in diese Situation hinein sind wir halt dann einfach ausgereist. Genau, und für alle, die sich vielleicht der Geografie nicht ganz so sicher sind, die Philippinen sind hier in Südostasien. Ja, da ist Deutschland. So, Deutschland, Philippinen, da, ja. Und wir sind dann wieder zurück in dieselbe Stadt. Wir leben hier im Süden, ja. Hier ist die südliche Insel Mindanao. Philippinen ist eingeteilt für uns als Mission, als NTM, ja. Wir arbeiten da im Norden in Luzon, da sind in unerreichten Volksgruppen. Dann hier auf Palawan, dasselbe, und hier auch in Mindanao. Also so 3 Teile, wo unsere Missionsgesellschaft tätig ist und wo wir in erster Linie versuchen, Menschen, die noch nicht das Evangelium gehört haben, aufgrund ihrer kulturellen und sprachlichen Abgeschiedenheit, ihnen das Evangelium klarzumachen. So sind wir wieder zurück hier an diesen Ort, Malaybalay eben. Und das allererste, was wir begonnen haben, was eigentlich eine ganz natürliche Sache ist, die alle Mitarbeiter von NTM machen oder machen sollen, ist, man knüpft wieder Beziehungen zu der neuen Nachbarschaft. Ja, wir haben ein Haus gefunden, ist eingerichtet, wir haben wieder ganz von vorne angefangen. Und auch was die Beziehungen zu unseren Nachbarn betrifft, mussten wir von null anfangen, weil wir ja niemanden kannten aus dieser Umgebung. Ja? Und so haben wir einfach erst das erste Jahr damit verbracht, Beziehungen zu knüpfen und zu vertiefen. Und das war in erster Linie der Verdienst meiner Frau und den Kindern, die halt da sehr offen sind und ja, genau, kamen einfach mit der Tür ins Haus fällt und sich hinsetzt und mit den Leuten redet. Und das ist da alles sehr gewünscht und kommt gut an. Und so hatten wir wirklich gute Zeiten, einfach erstmal wieder die Beziehungen zu vertiefen und einfach wieder einen Fuß dort zu fassen. Ja? Die Sprache weiter zu vertiefen und auch sich kulturell wieder weiter hinein zu begeben in das Leben der Leute dort. Und ein paar Begebenheiten greife ich jetzt raus, die eben wieder zu was geführt haben, was Gott einfach geplant hat. Carmen hatte die Idee, sie wollte mal die Frauen einladen. Ja? Und so hat sie mal eine Frauenrunde gemacht. Und das kam natürlich auch sehr gut an, denn wer von den Weißen zeigt halt so ein Interesse an die Einheimischen? Das ist allgemein nicht der Fall, ja. Außer wenn man in unserem Fall, als Missionar möchte man halt das. Und so hat sie begonnen, irgendwie die Initiative zu ergreifen, weil die Leute doch freundlich, aber eher zurückhaltend sind. Und dann war natürlich ich am Zugzwang und musste mal die Männer einladen. Und da habe ich mal einen Österreich-Abend gemacht, da gab es Wiener Schnitzel und Pfote aus den Bergen, das kam auch gut an. Das kennen die halt überhaupt nicht, ja. Das ist einfach erstmal was ganz Neues für die. Also die Zeit verging, in einer dritten Gelegenheit dann, und das ist schon eins der Dinge, wo Gott einfach kämpft, wo wir das einfach so bezeugen können, ist, dass wir eben mal wieder ein MRT vom Elias gemacht haben. Einfach muss man machen, ja, regelmäßig. Und das Ergebnis hat uns einfach alle total überwältigt. Denn von diesen 25% Resttumor da hinten im Kleinhirn war nichts mehr zu sehen. Das war einfach dann weg. Und da haben wir einfach gestaunt, ja. Also,
Weil das war ja unsere Angst irgendwie, was passiert da, schlägt das um, wächst das wieder oder kann ja alles Mögliche sein. Und Gott hat einfach entschieden, das in unserem Fall eben wegzunehmen. Ja? Und das war natürlich auch sowas, womit wir nicht in unserem kleinen Glauben einfach auch nicht gerechnet haben. Aber Gott tut halt so Dinge. Und wieder haben wir das als Gelegenheit genommen, um die Nachbarn einzuladen und einfach so eine Art Thanksgiving, so ein Dankbarkeitsfest irgendwie zu machen. Und wir haben einfach unser Zeugnis erzählt und die Leute daran teilhaben lassen, an der Geschichte auch in der Elias und so. Und wie uns das als Familie bewegt hat. Und auch das war wirklich sehr, sehr bewegend. Und das waren alles Dinge, die uns geholfen haben, die Beziehungen zu unseren Nachbarn zu vertiefen. Und eine letzte Begebenheit war dann, die sehr ausschlaggebend war, war das, dass eben viele in unserer Nachbarschaft mehr oder weniger zur selben Zeit sehr krank wurden. Also wirklich schlimme Sachen, ja, Schlaganfall und hier Typhus. Und eine war da auch, die hat ein Geisterlebnis gehabt, der ist ein Geist gefolgt und die haben ja gesagt, dass sie dann auch eben besessen war. Das ist alles ganz normal dort oder gehört dazu zum Alltag. Und das waren dann so Erlebnisse, die wir heute dann auch, nachdem das alles sich irgendwie geklärt hat, wo wir auch die Gelegenheit eben wahrgenommen haben, mit den Leuten zu reden. Und sagen, ja, woher kommt denn das? Woher kommt denn Krankheit und Leid und eben dieses böse Element in unserer Welt, egal wie es sich ausdrückt, wo kommt denn das alles her? Und haben eben gefragt, ob sie nicht Lust oder Interesse hätten, mal in die Bibel reinzuschauen, gemeinsam. Ja? Und ja, das Interesse war groß, klar, alles, was die Weißen veranstalten, ist erstmal interessant. Und so hatten wir diesen Hauskreis am Hals sozusagen. Also ja. Und ich habe gedacht, naja, wir treffen uns vielleicht 2 oder 3 Mal und dann interessiert es eh keinen mehr, dann haben sie ihre religiöse Pflicht erfüllt und dem Weißen ihre sozusagen Aufmerksamkeit gezollt und das war's. Aber die kamen jeden Freitag. Und viele, ja, 40, 50, manchmal sogar 60 Leute mit Kindern hatten wir jeden Freitag in unserem Haus und wir haben sie eben chronologisch durch die Bibel eben gelehrt, wie wir das halt so bei NTM gerne machen wollen. Einfach wegen dieser ganzen Religionsvermischung haben wir halt so einen Weg, wo wir eben beginnen von 1. Mose halt oder von Gott eben so diese heilsgeschichtlichen Highlights sozusagen durch die Bibel lehren. Ja? Das haben wir auf Sebuano gemacht. In dem Zusammenhang haben Mitarbeiter von uns auch so ein über die Zeit hinweg so einen Kurs übersetzt und den haben wir geprüft und der ist da hinten in Buchform, wenn es interessiert. Das ist unser Lehrmaterial, das wir benutzt haben, um in diesem Hauskreis zu unterrichten. Die Leute kamen von überall, also nicht nur aus unserer Nachbarschaft, sondern auch aus diesen benachbarten Binukit-Stamm. Malaybalay ist umgeben von einer Volksgruppe, der Binukit, und da sage ich später noch ein bisschen mehr dazu. Jetzt erstmal einfach ein paar Eindrücke aus diesem Hauskreis. Es waren viele Leute, wie gesagt, wir haben auch für Essen gesorgt jeden Freitag und das war schon auch sehr, sehr, also für mich sehr, sehr kräfteraubend, weil ich bin nicht so einer, der so viele Leute um sich haben kann. Und also das war wirklich enorm. Aber Gott hat das war wirklich etwas, was Gott einfach eingefädelt hat und dann auch weiter benutzt hat, auf eine Weise, wie wir uns nicht ausdenken konnten. Und da war eine Kinderstunde auch nebenbei, oder die Kinder wurden parallel unterrichtet. Lukas hat da auch teilweise den Unterricht übernommen, mit Carmen gemeinsam, und so waren wir sehr beschäftigt. Und einer ist besonders aufgefallen, das ist der Dato Diego, und er war so ein Führer von dieser Volksgruppe, von so einem Clan aus dieser Volksgruppe, der Binukit. Und der war wirklich voll begeistert, auch von diesem chronologischen, das hat alles so Sinn gemacht. Und der wollte wirklich das selber dann hineintragen in seine Volksgruppe und dort das auch unterrichten. Und er hat sogar weit gedacht und wollte Gemeinde gründen und da hat er alle große Ideen gehabt. Da dachte man, wow, das ist ja Wahnsinn, ja, was Gott hier vielleicht tut und was hier am Entstehen ist. Es war aber so, und manche erinnern sich vielleicht, dass er einen Landstreit hatte mit ja, wo es um Land gibt, worauf sie als Stammesgruppe eigentlich Anrecht gehabt hätten. Und natürlich, wie es halt in so einem Land üblich ist, die Macht und das Geld und die Korruption siegt halt und er ist im Gefängnis gelandet. Und da ist er halt jetzt immer noch, leider. Und somit wurde erstmal aus diesem Traum nichts. Aber was völlig anders war, ist, was wir dann eben was sich dann so nach und nach herauskristallisiert hat, war, dass sich andere Leute, so wie er hier, der Ambo, das ist einer aus unserer Nachbarschaft, mit dem wir auch so viel zu tun hatten, und sein Freund hier, der Ivan, dass er irgendwie besonderes Interesse entwickelt hat, auch für dieses, für die Bibel und für das Wort und für das Evangelium. Er war auch vorher schon gläubig, kam aus einem Baptistenhintergrund, und durch diesen Hausriss hat er so richtig Feuer gefangen und es ist ihm so richtig aufgegangen, das Evangelium. Und so sehr, dass er jetzt beschlossen hat, zu dieser Volksgruppe der Binuki zu gehen, weil seine Tante dort wohnt, um dort in diesem Dorf, wo eben seine Tante wohnt, eben genau das auch nochmal zu unterrichten und die Leute zu lehren. Die müssen das wissen, ja. Und wir staunten nur. Wir dachten, wow Gott, was du da alles tust, das können wir uns überhaupt nicht ausdenken oder erträumen. Und besonders unter dieser Volksgruppe der Binuki. Und so stelle ich euch die jetzt mal ganz kurz vor mit ein paar Bildern. Die Volksgruppe der Binuki umgibt Malaybalay. Also Malaybalay ist umgeben von Bergen, wie ihr sie hier seht. Und rund, mehr oder weniger rundherum eigentlich, kann man sich so vorstellen, leben die Binuki, die in ihrer eigene Sprache sprechen. Und ich verstehe aber auch eben Cebuano, also unsere Sprache, sehr gut. Das geht alles hin und her. Aber grundsätzlich sind sie eine eigene Volksgruppe, eigene Kultur und Sprache. Und ja, genau. Und sie sind so wie viele auf den Philippinen, die von einfachen Feldarbeit leben, Reisbauern, Maisbauern. Viele dort produzieren auch diese Abaca-Faser. Das ist aus so einer, sieht aus wie so eine Bananenstaude, die keine Frucht trägt. Und daraus gewinnt man solche Fasern, wo man dann Taschen und alles Mögliche herstellt. Ein paar kleine Beispiele habe ich euch da mitgebracht. Die liegen da hinten in dem Korb. Das ist so eine Abaca-Faser. Und was für diese Volksgruppe und leider auch generell für die Philippinen zutrifft, aber ganz besonders für die halt, das ist ein extrem verkirchlichtes Gebiet. Ja? Das war halt so, dass irgendwann in den 30er Jahren haben sich viele amerikanische Missionare die Philippinen so ein bisschen aufgeteilt, ja, damit es keinen Ärger gibt, waren da die Methodisten und da die Baptisten und da wieder eine andere Gruppe. Und so ist unser Gebiet von Baptisten also überrollt worden. Ja. Und ich will jetzt nicht auf die Baptisten reden, es war einfach so. Und da kein Urteil, ja. Aber die kamen halt rein und haben wie früher die Katholiken einfach Gemeinde gebaut, im wörtlichen Sinn. In jedem Dorf, in jedes Nest wurden solche kleinen Häuschen hingestellt, manche auch größer und schöner, wo dann eben Kirche gemacht wurde. Und baptistisch halt. Und das Ergebnis war, dass ein Großteil der Bevölkerung aus diesen Volksgruppen extrem verwirrt und durcheinander ist, was das Evangelium betrifft. Und das äußert sich dann so, dass zum Beispiel eine Hochzeit hier in der baptistischen Kirche da gefeiert wird und alles mit Gott und Jesus und so. Und nachher wird rausgegangen und dann wird ein Schwein oder Huhn geschlachtet, um auch den Segen der Geister zu erhalten. Und das geht alles in einem Atemzug. Also einfach totales Durcheinander. Und in dieses Gebiet hinein hat sich nun hier Ambo entschlossen, das Evangelium zu bringen. Und da sind wir so dankbar, weil wir eigentlich gar keinen Zugang dazu hätten. Die Baptisten sind sehr stark, die wollen jetzt nichts anderes wissen. Und wenn wir da reingehen würden, würden wir nur Konflikt schüren irgendwie. Und er fällt nicht auf, er gehört ja dazu. Ja. Und so können sie da unbehelligt hingehen und jeden Sonntag unterrichten sie dort chronologisch durch die Bibel. Einfach so ein paar Eindrücke, das sind ein paar Leute dort, viele Junge und viele Kinder. Es sind auch Erwachsene dabei, die wollten halt nicht aufs Foto drauf, aber die gibt es auch. Und so gehen sie jeden Sonntag und auch heute Sonntag sind sie dort und unterrichten eben aus dem Wort Gottes. Und wir haben immer mal Zeit mit ihnen verbracht und ihm geholfen, auch da mehr und mehr zu verstehen. Und so haben wir so ein bisschen eine Art ja, Jüngerschaft, Beziehung auch mit der ganzen Familie eigentlich. Mehr nur mit Carmen und den Kindern als mit mir. Aber so, ja, helfen wir ihnen auch im Hintergrund ein bisschen mit. Genau. Was noch erstaunlich ist, was einfach Gott getan hat, so wie das hier unter dem Benuki, das war ja überhaupt nicht unser Plan, ja, überhaupt nicht. Wir wussten ja gar nicht, wozu wir wieder ausreisen. Und Gott tut dann so Dinge, ja, und da kannst du echt nur staunen. Und eine Sache, die auch sehr interessant war, war, wo Carmen dann so gegen Ende hin so eine Frauenrunde begonnen hatte auch und einfach um den Leuten einen kleinen Vorgeschmack auch auf die Bibel, auf das Evangelium zu geben. Und was auch da interessant ist, auch wieder anders, als wir das so denken würden, hat Gott eben auch unsere Haushaltshilfe hier, die Ate Juliet, benutzt, um sie besonders auch für das Evangelium zu begeistern. Ist ähnlich wie beim Ambu, sie ist auch Christ, sie kommt auch aus einem baptistischen Hintergrund, wie die meisten dort. Und sie hat auch das Evangelium wirklich verstanden und wirklich so eine Begeisterung dafür entwickelt, ja. Und das ist das Schöne, wer wirklich das Evangelium verinnerlicht hat, der muss begeistert sein davon. Das geht gar nicht anders. Und sie ist auch sehr interessiert, jetzt das, was Carmen da begonnen hat, weiterzuführen und diese Frauen da eben weiter auch mit diesem Buch da, also ja, anhand der Bibel da chronologisch zu unterrichten. Da wissen wir jetzt nicht, ob das jetzt stattgefunden hat. Wir konnten sie bis jetzt nicht kontaktieren, gell. Carmen hat es versucht, aber mal schauen. Ja, das ist ja eh auch alles in Gottes Hand letztendlich, wie er das so führt. Aber wir staunen einfach, ja, wo Gott hier Dinge tut durch sein Wort, die, weißt du, das haben wir uns nicht ausgedacht. Das ist nicht unser Plan gewesen, unsere Strategie, ja, die man so hat, wie man hier vorgehen will, sondern das ist einfach so, dass man Teil von dem ist, was Gott tut. Und das hat total unsere Sicht schon grundlegend verändert. So die, das muss ich jetzt mal kurz zwischendrin sagen, ja. So die vorigen Male sind wir ausgereist und dachten, ja, das machen wir. Sprache und Kultur lernen, dann in den Stamm gehen und so. Und dann das Evangelium, da hat man ganz klaren Plan. So, dann ist das alles auseinandergefallen, dann kam man zurück. Und dann haben wir die Aufgabe gekriegt, so einen Sprach- und Kulturlernen-Kurs zu erstellen. Hat man wieder einen Plan, was wir machen werden. Dann war die Sache mit Elias, das ist wieder alles auseinandergefallen. Und dieses Mal sind wir ausgereist und wussten gar nichts. Und es war wirklich einfach so, dass wir dachten, Herr, lass uns einfach teilhaben an dem, was du vor Ort tust. Ja? Man hat ja so diesen Missionarsstolz, muss ich einfach mal auch eingestehen, also nicht wörtlich, aber man denkt fast so, wenn du auf der Missionar ins Land kommst, dann zieht Gott ein mit dir sozusagen. Das ist ja totaler Blödsinn. Gott ist ja längst schon dort. Und wirkt in Herzen und bewegt Dinge, die wir ja gar nicht wissen. Und da ist ja unsere Aufgabe, dass wir hingehen und sagen, okay Gott, was tust du hier schon? Und dass man sensibel ist darauf und sagt, okay, wo ist unser Teil? Wie willst du uns jetzt da eingesetzt haben? Ja, das gilt ja hier vor Ort genauso bei euch, ja? Dass man einfach nicht so sehr auf seine Pläne schaut, sondern schauen, okay Gott, was tust du hier? Ja, wie können wir Teil daran haben und uns von ihm dann entsprechend führen und leiten lassen? Und das fordert eine ordentliche Portion Demut und da komme ich später noch kurz drauf. Jetzt erstmal kurz noch zu einem anderen Teil unserer Missionsaufgabe. Das, was ich euch jetzt gezeigt habe, war mehr so, was Gott innerhalb unserer Nachbarschaft so getan hat. Ja, oder und auch mehr das Wirken von Carmen und den Kindern vor Ort. Und ich mache halt mit, ja. Aber wie gesagt, das ist wirklich mehr, was Gott einfach durch die ganze Familie so getan hat. Das muss ich auch mal ganz sehr betonen, dass wir als Familie dort auf dem Missionsfeld sind und nicht, ja, der Papa ist der Missionar und die Kinder wissen gar nicht, warum sie dort sind. Das preist den Herrn, das ist nicht so, sondern die ganze Familie hat einen wesentlichen Anteil in diesem Prozess der Nachbarschaftsbeziehungen, des Beziehungsknüpfen, des einfach dabei sein als Familie vor Ort und da Gott halt wirken lassen, wie auch immer. Aber ein bisschen abgesonderter Bereich daraus, der jetzt mehr auf mich zurückgeht innerhalb der Mission, ist schon auch dieser Teil des Sprach- und Kulturlernens. so eine Sprache und Kultur, das ist ja ganz kompliziert, das ist ja einfach schwierig und langwierig. Ja, wir werden zum Schluss nochmal kurz darauf zurückkommen. Aber erstmal so viel, dass es einfach ein Riesenaufwand ist, so eine Sprache und Kultur zu lernen. Und da geht es ja gar nicht darum, dass man einfach etwas über eine Sprache lernt oder über eine Kultur oder halt lernt, wie man die Kultur zu seinen Gunsten manipuliert oder einfach so viel lernt, dass man gerade so sich durchmogeln kann und nicht aneckt überall. Sondern da geht es ja wirklich darum, dass du ein Stück weit deine Identität, deine Heimatidentität aufgibst und eine Gastidentität entwickelst oder lernst. Und eben wieder, das ist ein extrem demütigender Prozess, der einfach lange dauert und einfach sehr schwierig auch ist. Ja? Und um unsere Mitarbeiter, wie soll ich sagen, und unsere Aufgabe ist es, unsere Mitarbeiter darin zu begleiten, ihnen Hilfestellung zu geben, wie das tatsächlich geht, auch Methodik zu vermitteln, Jüngerschaft und einfach ihnen zu helfen in diesem schwierigen Prozess, dass das auch nicht so Jahr für Jahr einfach nur eine schwierige Sache ist, sondern dass die Leute auch ermutigt da durchgehen mit dem Ziel, dass sie effektiv das Evangelium verkündigen können. Und meine Aufgabe ist es eben, die Leute in den Stämmen und auch so zu begleiten. Und vielleicht einfach einen kurzen Einblick daraus. In Mindanao haben wir eben auch einige Volksgruppen, wo ich eben die Leute besucht habe. Mindanao, da kommt man mit dem Motorrad gut zurecht. Vielleicht einfach ein paar Eindrücke hier. Ja. Kann man überall hinfahren. Und hier sind wir in so ein Dorf da reingefahren und haben uns dort mit dem, ich habe mit dem Missionar getroffen. In diesem Fall war es auch ein Einheimischer. Das war besonders auch für mich irgendwie eine demütigende Erfahrung, weil ich meine, das ist ein Einheimischer, der hat vorher schon eine andere Gemeindegründungsarbeit gemacht und hinter sich gebracht sozusagen. Er spricht insgesamt vielleicht 7 Sprachen jetzt. Und was soll ich dem sagen noch über Sprache und Kultur, ja? Aber es war mehr eine Ermutigung auch. Es war mehr einfach, um festzustellen, ob auch der Level an Verständnis so weit ist, dass man auch wirklich das Evangelium verkündigen kann. Gerade wenn man schon so viel kann wie er, ist es leicht, dass man sagt, ja, passt schon, ja. Und dann entdeckt man doch viele Lücken. Und um dem vorzubeugen, macht man halt so eine Evaluierung und schaut, okay, passt oder, ja. Und in seinem Fall ist es einfach genial, da dabei sein zu dürfen und zu sehen, wie er da lebt und funktioniert. Und er ist jetzt eben gerade dabei, auch das Evangelium dort zu verkündigen, also auch chronologisch durch die Bibel zu lehren. Jeden Freitag und jeden Samstag treffen sich die Leute aus dem Dorf und es wird dort das chronologisch durch die Bibel gelehrt. Ein paar Eindrücke aus dieser Gegend, das sind auch Manobo, so heißt die Volksgruppe. Und das sind auch so Leute, die wirklich aus der Hand im Mund leben und nach wie vor noch. Aber hier haben sie gerade ein Wildschwein gefangen und das geschlachtet und aufgeteilt. Das war gerade, wo ich dort war. Da gab es am Abend Wildschwein-Gulasch. Hatte ich auch noch nie gehabt. Gell? Musste eben gleich an Obelix denken. Aber gut. Und was wirklich das Dorf vorwärts gebracht hat auch, oder was der Missionar besonders am Herzen hatte, war, dass er ihnen auch mit ihrem alltäglichen Leben hilft. Und so hat er so ein Maisprojekt gestartet für die ersten 4 Jahre seines Lebens dort und hat es auch komplett in einheimische Hände übergeben. Das läuft und das läuft jetzt wirklich gut. Und ja, jetzt haben die auch wirtschaftlich, geht es ihnen jetzt besser und jetzt bringt ihnen auch das Evangelium. Ja, und das ist, finden wir wirklich toll, wie der das so gemacht hat. Hat da auch unheimliche gute und enge Beziehungen geknüpft zu den Leuten. Und aus welchen Motiven auch immer, aber fast das ganze Dorf hört jetzt dazu. Ja? Und das ist ja schon mal echt toll. Und da können wir echt beten, dass da auch viele zum Glauben kommen. Da. Eine weitere Gruppe, die ich besuchen durfte, möchte ich euch kurz vorstellen auch. Das ist die Volksgruppe der Gatnang, die sind im Norden der Philippinen. Da kommt man da nicht so leicht hin, da muss man schon mit dem Hubschrauber fliegen, eben auch so ein bisschen abgelegeneres Dorf, ja. Und auch da eine ähnliche Situation. Da haben wir zwei Missionarsfamilien, die dort tätig sind. Die sind alle beide sind aus Kanada. Und es ist einfach ähnlich auch. Ja, man trifft sich, man ist ein paar Tage dort. Wir nehmen einfach teil an dem ihrem Leben und machen da auch Evaluierungen und helfen ihnen einfach weiter. Manchmal stehen sie auch an und kommen nicht mehr weiter und wissen nicht, was soll ich denn tun, um jetzt weiterzukommen. Ja? Man redet immer über dasselbe und irgendwie kommt man einfach nicht mehr weiter in diesem Sprach- und Kulturlernprozess. Und dafür sind wir halt da, um denen auch Hilfestellung zu geben. Hier bin ich mit einem einheimischen Mitarbeiter unterwegs, der ist auch schon jahrelang Missionar auf den Philippinen, ist ein Filipino und er macht mit mir gemeinsam diese Evaluierungen da. Und ich möchte auch einen kurzen Einblick geben in diese Volksgruppe der Gadang. Das sind fortschrittliche Maisbauern und die sind wirklich fortschrittlich. Also wirtschaftlich, und da geht es denen echt gut. Ja. Die haben schöne Häuser hier mit gesägten Brettern und weißt du, wirklich, wirklich schön. Ja. Da gibt es auch jetzt schon Strom dort. Also da muss man sagen, denen geht es, was das Äußerliche betrifft, wirklich gut. Aber deswegen sind sie trotzdem eine Volksgruppe, die abgeschnitten sind vom Evangelium. Und darüber hinaus noch gibt es dort eine Spiritisterkirche. Ich weiß ja nicht, ob ihr das schon mal gehört habt irgendwie, vielleicht in Indien, weiß ich nicht, ob es sowas gibt. Das sind halt Leute, die haben so eine Kirche, die hat wirklich einen christlichen Anschein. Da geht es um Gott und Jesus und den Heiligen Geist. Wir würden es in unseren Kreisen würden wir es so ein bisschen in die pfingstlerische Ecke einordnen, ja. Singen englische Contemporary Lieder und so. Und denkst du, ja, da ist Leben da, ja. Aber wenn man die verschaut, ist das Herzstück dieser Spiritisterkirche, sind zwei Medien, die halt eben die Toten heraufbeschwören und dadurch Krankheiten heilen, die in die Zukunft sagen, dir den Weg weisen. Also wenn du irgendeine Krankheit hast oder wissen willst, ob du diese Ecke da hinten mit Mais bepflanzen sollst oder nicht, da gehst du zu dem Medium. Und die holen dann deine tote Oma herauf und sagen dir dann, ob du das sollst oder nicht. Es klingt blöd, aber es ist wirklich so. Und die Leute sind total abhängig davon. Total. Alles, was im Leben geschieht oder nicht geschieht, geht nur über diese zwei Frauen, die da Medien sind und die halt, genau, das mit den Toten zu machen. Also die sind völlig gebunden, die Leute. Und da können wir auch dafür beten, weil das wird sicher auch nicht einfach werden, wenn die Missionare dort das Evangelium verkündigen. Da wird sicher auch Widerstand geben. Genau. Und ein weiterer Teil jetzt, der auch Teil unserer Arbeit ist, ist, dass auch bevor die Leute in eine Volksgruppe gehen, müssen sie ja auch erstmal in das Land hineinkommen, eben die Philippinen allgemein, und erstmal die Landessprache lernen, die Landeskultur verstehen. Und das ist auch unsere Aufgabe, die in diesem Prozess da zu begleiten. Weil das Ziel ist ja, dass unsere Mitarbeiter dann eben hinausgehen in irgendeine Volksgruppe, um dort auch dann mit dem, was sie auf Landesebene gelernt haben, nochmal in eine neue Welt eintauchen und eine neue Sprache und Kultur lernen. Also es ist schon ein langer Prozess. Und da möchte ich euch auch ein paar neue Arbeiten vorstellen, damit ihr auch ein bisschen versteht, wie lang dieser Prozess sein kann oder wie umständlich. Das ist die Volksgruppe der Surigao Manobo. Und ich habe bewusst ein Bild hier gewählt, was ich schon mal viel früher hatte, einfach nur um zu zeigen, dass sich bis jetzt da nichts getan hat. Seit 2005 haben wir versucht, dort Kontakt herzustellen mit den Leuten und haben Erkundungsreisen dorthin gemacht, mit verschiedenen Leuten geredet und Leute kennengelernt und immer wieder versucht, auch ein Team dahin zu schicken. Das ist alles irgendwie auseinandergefallen und nichts geworden. Und da müssen wir auch dann einfach zurücktreten und sagen, okay Gott, das ist ja auch deine Sache. Wir wissen nicht, warum das so lange geht, ja, warum da nichts sich tut. Zum einen, natürlich ist es Mitarbeitermangel, wir haben einfach nicht genug Personal, aber da war mal ein Team und das ist alles auseinandergefallen, aus verschiedenen Gründen jetzt. Und sind immer noch nicht vom Evangelium erreicht, die Leute. Und das ist schon, das macht uns schon noch irgendwie zu schaffen, ja. Ich hab schon mal die Geschichte erzählt, auch von einem von diesen Leuten dort. Das war in einer unserer ersten Erkundungsreisen, wo der eine gesagt hat, so ein Dorfchef war das, so, ja, Missionare, das kennen wir schon, ihr kommt und erzählt uns irgendwas und dann geht er wieder und so weiter. Und da sind schon viele gekommen und gegangen. Und dann hat er gesagt, wisst ihr was, wir fühlen uns wie Küken, die ausgebrütet worden sind, aber dann dem Tod überlassen worden sind. Ja? So fühlen wir uns, sagt er. Wir wissen mittlerweile durch dieses ganze Hin und Her, es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle, aber wir wissen nicht, wie wir in den Himmel kommen. Das hat er uns über einen Übersetzer gesagt, in seiner Stammessprache. Und das trifft sich dann schon, ja. Und mittlerweile ist der Mann leider tot und hat das Evangelium nicht gehört. Und wir konnten immer noch nicht jemanden dahin hinschicken. Und Gott allein weiß, warum. Das sind dann auch dann so die harten Sachen. Was sich aber jetzt auftut und wo wir auch gespannt schauen, was eben Gott am Tun ist, ist, dass wir durch diese Erkundungsreisen mehr und mehr Einheimische kennengelernt haben, die auch bereit sind, auch mit den Stammesleuten ein bisschen zu arbeiten. Und da sind so ein paar einheimische Pastoren dort, wo sich vielleicht irgendwie eine Zusammenarbeit herauskristallisieren könnte. Es ist auch eine deutsche Familie, die da hingehen will nächstes Jahr. Und so sind wir doch gespannt, was Gott hier doch noch tut. Und eine weitere Volksgruppe, kurz noch hier, sind die Mandaya. Auch da ist ein ähnlicher Fall. Auch wieder so ein altes Bild. Hier ist Carmen mit der Melissa. Ist nicht die Rebecca, ist die Melissa. Gell? So alt ist das also schon. Also, so alt auch nicht, aber ein paar Jahre halt. Und einfach um zu zeigen, auch hier, jahrelang haben Leute schon versucht, das Evangelium dort zu verkündigen. Und der Unterschied hier ist, dass es doch, dass Gott geschenkt hat, dass das Evangelium verkündigt wurde. Und die zwei Leute hier, der El und die Tia, die sind zum Glauben gekommen, tatsächlich. Kurze Zeit später haben die Missionare Morddrohungen bekommen und mussten den Ort verlassen. Und auch da wieder konnten wir auch staunen, was Gott halt wieder tut. Und wie er eben diese zwei ganz Junggläubigen benutzt hat, das, was sie eben bis dahin verstanden haben, zu nehmen und ihren Leuten weiterzusagen. Und jetzt sind auch die zwei dort in diesem Dorf und unterrichten die chronologisch durch die Bibel. Und unsere Missionare sind mittlerweile wieder zurück, nicht in dem Dorf, aber in der Gegend und arbeiten auch mehr aus dem Hintergrund und sorgen dafür, dass Lehrmaterial da ist und betreiben halt noch weiter Jüngerschaft mit den Zweien dort. Und auch da sind wir gespannt, was Gott halt noch so tut. Auch wieder auf eine völlig andere Weise, wie wir uns das vielleicht gedacht hätten. Ja, und so können wir einfach staunen im Rückblick jetzt auch und einfach sagen, wow, es ist wirklich Gott, der da einfach Dinge bewegt und du stehst oft nur da und denkst, oh wow, ja, ist ja erstaunlich. Und staunt selber einfach, ja. Und wie ich am Anfang gesagt habe, es erfordert auch einiges an, wie soll ich sagen, oder ja, schon Demut irgendwie, dass man überhaupt offen wird oder bereit wird, so an das Leben überhaupt heranzugehen und zu sagen, okay Gott, schau mal halt mal, was du tust und wir sind ein Teil davon. Das verlangt ja, dass wir so einfach diese Stellung einnehmen, dass wir uns Gott so total unterordnen. Und das ist ja auch was wir als Menschen, die aufgrund der Sünde den Stolz in uns haben, einfach nicht wollen. Ja, und das ist der zweite Teil, den ich einfach kurz ansprechen möchte, um das Ganze abzurunden, der eigentlich viel wichtiger ist. Und das ist das, was Gott eigentlich so in uns tut und bewirkt und macht. Um uns eben an einen Punkt zu bringen, dass man sich demütigt und sich seiner Herrschaft und Macht und Führung unterordnet. Und da ist mir auch dieser Vers eingefallen, wo er steht, wir haben diesen Schatz, also Christus, in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Ja? Und deswegen der Vers sagt, dass wir diesen Schatz Christus, aus dem Zusammenhang, ja, ist Christus dieser Schatz, der ist in irdenen Gefäßen, in schwachen, sündigen, zweifelnden, kleingläubigen Gefäßen, wie wir Menschen oder wie wir halt, besonders ich, ja, als Familie halt oder einfach sind, damit eben die Kraft nicht aus Gott ist, aus uns ist, sondern aus Gott, ja, Entschuldigung, damit es klar ist, Gott ist es, der hier am Wirken ist. Es ist einfach nur Gott. Und dass man dann einfach staunt und gerne diese Haltung einnimmt und sagt, ja, Herr, was du tust, soll geschehen und so soll es sein. Und wie ihr sicher vielleicht wisst von Rundbriefen, haben wir die letzten Jahre mit so viel Unfällen und Krankheit und Zeug zu tun gehabt, dass wir alle schon mal die Gelegenheit hatten, eigentlich zu sterben, ja. Also, ja, kamen mit ihren Unterleibstumoren, Lukas fällt vom Dach und er wirkt sich mit dem Strick fast, mir fällt ein Baum aufs Auto mit Denguefieber und Rebecca liegt blau im Bett mit einem Asthmaanfall. Das kennt ihr ja auch aus eurem Leben, ja? Hat ja jeder schon mal, oder viele vielleicht schon mal Dinge erlebt, wo er sagt, oh, das war knapp, ja? Aber wo man dann wirklich dasteht und fragt, ja, wieso? Weißt du, wieso schickst du uns dahin, um uns dann zu peinigen, ja? Das haben wir wirklich gedacht teilweise und waren wirklich auch total deprimiert drüber. Auf der einen Seite geschieht so viel, auf der anderen Seite erlebt man so viel Niederschlag und Niedergeschlagenheit und Krankheit und Pläne zerplatzen, diese Reisen, die ich euch da gezeigt habe. Ja? Von im letzten halben Jahr hätte ich 5 solche Reisen machen sollen, 2 sind nur zustande gekommen, weil so viel dazwischen kam. Krankheit, Hubschrauber kaputt, alles Mögliche. Und du fragst dich, ja, wieso? Ja? Und da fühlt man sich manchmal, wie die Israeliten gesagt haben zu Mose, warum schickst du uns hier in die Wüste, um zu sterben? Ja? So den Eindruck hat man oft, warum schickst du uns dahin, um uns dann aufzureiben? Als Familie, persönlich. Ja? Weil man einfach so viele Kämpfe auch erlitten hat oder einfach durchgemacht hat in der Zeit. Obwohl man auch viel Großes gesehen hat, was Gott so tut. Und die Antwort darauf ist eben, was mir da so wichtig geworden ist, weil Gott muss uns demütigen. Ich war letzte Woche nur bei Ursel, da habe ich einen Werbespruch gesehen von den Selters Mineralwasser. Und da steht, ein reines Wasser muss durch einen tiefen Stein. Da dachte ich, wow, da ist eine geistige Bedeutung dahinter. Überleg dir mal, das reine Wasser muss durch einen tiefen Stein. Damit Wasser rein ist, muss es durch lange, lange, tiefe Gesteine durch. Ja? Genauso ist es bei uns auch. Gott will unsere Herzen reinigen. Er will uns heiliger machen. Er will uns brauchbarer machen. Aber das geht nur, wenn man, wie das Wasser so gefiltert wird, wir auch durch einen tiefen Stein gehen, durch die Täler des Todesschattens durchgehen. Anders geht das nicht. Ja? Anders ist es nicht möglich. Und das ist halt das, wo Gott uns dann letztendlich auch, oder mir persönlich vielleicht auch gesagt hat, schau, deswegen muss ich das machen. Und brauchst du denken, dass es zu Ende ist. Es wird weitergehen. Er muss uns demütigen. Das tiefe Wasser muss, das reine Wasser muss durch einen tiefen Stein. Ja, ein Oberflächenrinnsal wird nicht sauber sein. Das geht nicht. Ja, nur durch tiefe Steine durch muss es. Dann ist es rein und klar. Und genauso möchte Gott unsere Herzen rein und klar. Und sicher, wir sind gereinigt in Christus. Ja, ihr versteht, wie ich meine. Ja, in dem Alltag, in unserem Leben, in unserem Ausleben dessen, was wir sind, da bedarf es noch gehöriger Demütigung und Reinigung, also bei uns halt oder bei mir halt. Und aus dem Grund muss Gott diese Dinge in unserem Leben zulassen, damit wir gerne diese Stellung einnehmen und uns unterordnen, ja, und diesen Reinigungsprozess zulassen, sagen, okay, ja, es ist gut, damit eben deine Kraft sichtbar wird und nicht unsere. Oder was immer wir anzubieten haben, was eh nichts ist. So, und vielleicht auch ganz kurz einen Ausblick. Ja, so Gott will, werden wir eben im März wieder ausreisen dann von Wien aus und eben weiter unseren Dienst tun, den er uns bis jetzt eben gezeigt hat in diesem Beratungsbereich und auch eben für Ambo und seine Freunde vielleicht weiter im Hintergrund da sein, indem wir sie weiter zurüsten, damit sie die Arbeit dort in dem Stamm tun können. Das sind halt eben auch Gedanken, die wir haben, aber schauen wir halt mal, ja, was Gott da tut. Und wir haben auch Fragen, wie und wie lange Gott uns dort auch noch dort gebrauchen möchte. Schulbildung, ja, spielt eine Rolle, Fernschule hört irgendwann auf und man muss zurück. Da gibt es so manche Entscheidungen, die da noch getroffen werden müssen und manche Gespräche, die da auch geführt werden müssen, auch zu sehen, wie es da wirklich weitergehen kann. Ja, vielleicht wer es mitnehmen will, ein paar Gebetsanliegen einfach, dass wir wirklich dankbar sind für Gottes Treue. Und das meine ich wirklich auch so, wie Gott trägt und treu ist. Das dürfen wir einfach erleben und das ist ein Grund echt zum Danken. Das meinen wir von ganzem Herzen so. Und auch ja, für das, was er angefangen hat dort in diesem Binukit und unter den Langila Manobo, wo schon unterrichtet wird. Und ich bitte auch, dass da viele zum Glauben kommen. Und auch in diesen neuen Gebieten, die ich euch gezeigt habe, dass auch da wirklich Gottes Evangelium da einziehen kann. Und auch für unseren Heimataufenthalt bieten wir, dass wir auch echt gestärkt werden von Gott und so manche Antwort auf so manche Frage auch bekommen. Ja, so viel vielleicht erstmal dazu. Und jetzt können mal die Kinder kommen. Gell? Mal kurz vielleicht. Wir dachten, weil ich ja gesagt habe, das ist für uns so ein Familienunterfangen. Und ganz kurz, kommst du auch? Gell? Wir haben gesagt, wir sind als Familie dort und leben auch als Familie dort. Dazu gehört auch die Sprache und wie gesagt die Kultur und das Leben dort. Ja? Und damit ihr auch mal seht, wie die Sprache so klingt, werde ich euch mal kurz mit Lukas ein kurzes Interview machen auf Cebuano und einfach fragen, was er so macht dort und so, ja, wie das alles so geht. Ja? Okay? Okay, Lukas. So, Lukas, unser Mann Imong Adlau Adlanga Ginebuha, Ditusa, Filipinas.
So una, kasagara sa buntag, mag-eskwila ko, then pakahuman sa pag-eskwila, mag-panihapon, then pakahuman sa paniudto, mag-gawas lang, ugdula-dula sa mga bata.
Unsa may mong kasagara ang ikatula dito, uban sa mga bata?
Kasagara kay mag-adto lang ko sa akong amigo, then kung naasa sa balay, mag-uban-uban ako sa iya, mag-usay kay mamimut ko, usay, pero kung wala siya, dito lang ko ilako'y ambo.
Oo.
And usay, mag-trabaho ko sa pishpan, mag-tabang sa iya, dayan. Bisanon sa lang.
Nag-harvest ka o gisda?
Oo, nag-tabang kong harvest o gisda.
Nakalupot ka sa iyang pishpan? Di ba lapok man ka ayo?
Oo, lagi.
Oo.
Lapok ayo, pero lingaw gihapon kay.
Oo, maayo. Yeah, sige. Salamat. Ja, so einfach ein kurzer Einblick halt. Dass man vielleicht versteht, wie schwierig das doch ist, sowas zu lernen. Die Kinder sind da viel besser als wir, viel natürlicher. Ja. Können wir das? Ja? Kann ich sehen? Okay. Ja, ja.
Jetzt werden wir mal die Kinder fragen. Die sind jetzt natürlich schon ganz scheu. Weil viele, oder ist irgendwie ein Vorurteil oder so, dass oftmals die Leute sagen, ja, wie könnt ihr denn mit den Kindern overseas, also in fremde Länder und ach, die Schlangen und die Affen und die Spinnen und oh, und die Krankheiten und ach, wie könnt ihr denn das nur machen oder so. Ne? Und da muss ich wirklich sagen, dass ich total froh bin, dass wir alle vier Kinder haben und die sind nämlich echte Türöffner, wie man so schön sagt. Richard hat zwar gesagt, ich fall den Leuten ins Haus, das würde ich aber nicht so sehen. Aber nee, die Kinder sind wirklich da, wirklich unsere großen Helfer. Damals schon beim letzten Term, wo wir die ganz vielen Kinder unterrichtet haben, da war der Lukas dran schuld. Der hat die einfach alle eingeladen. Kommt, wir machen eine Bible Study zu Hause. Die Mama macht das schon. Dachte, oh no. Aber ja, die Kinder sind da wirklich, wirklich echt super. Und auch so das Leben als so kleine Missionarskinder, da will ich einfach die mal fragen, was ihnen daran so gefällt oder ein Missionarskind zu sein. Rebecca, fängst du mal an? Unsere Kleinste? Komm mal her, meine Süße.
Ja, komm her.
Was gefällt dir denn, ein Missionarskind zu sein? Was gefällt dir denn daran?
Kann die Lissi Erster sein?
Kann die Lissi Erster sein? Gut, dann frage mal die Lissi als Erster. Komm. Lissi, was gefällt dir denn daran, ein Missionarskind zu sein?
Weil das Leben ist einfach viel schöner.
Das Leben ist einfach viel schöner, okay. Lukas, was gefällt dir denn als Missionarskind?
Also mir gefällt es, auch sehr viel mit der Mission zusammen zu erleben und auch sehen, wie auch viele andere Stämme und so das Glauben das Wort Gottes verbreitet wird. Und es gefällt mir auch richtig, Teil der Philippinus in der Nachbarschaft zu sein.
Schön, Lukas. Und Elias, was kannst du denn dazu sagen? Was gefällt dir?
Mir macht es einfach viel mehr Spaß, weil man da viel mehr machen kann. Und
ja. Was kann man denn viel mehr machen dort zum Beispiel?
Zum Beispiel Motorradfahren mit dem Papa.
Okay, Motorradfahren mit dem Papa. Sonst noch irgendwas?
Ja, einfach draußen sein, mit den Kindern spielen.
Das sagt jetzt mal die Becky. Was gefällt denn dir?
Dass sie in den Matsch spielen dürfen.
Und Matsch?
Im Matsch spielen dürfen?
Ja.
Ja. Was noch?
Und in Trampolin hüpfen dürfen.
Aha.
Und was dass noch? Wir Karawan reiten dürfen. Danke Gott. Dass wir gut machen dürfen.
Ja, das ist schön. Karawan reiten ist Wasserbüffel, ne? Für manche, die wissen, das gefällt dir gut. Karawan reiten und im Schlamm zu spielen. Also ganz normal, normale Kinder. Wir haben euch auch noch ein Lied mitgebracht, das wollten wir noch singen. Weil ich leider sehr erkältet bin, müssen meine Kinder jetzt schön singen. No? Achso, ich muss euch ja noch sagen, worum es geht in dem Lied. Es ist natürlich, es ist ein Lied über Gott und über seine Liebe. Und da wird uns gesagt, dass es, Gottes Liebe ist einfach so groß, dass man sie nicht ermessen kann, und sie ist einfach so unfassbar groß. Und sie ist immer wieder neu und ändert sich aber nicht. Und seine Gegenwart gibt mir Kraft für jeden Tag. Und Gott, du bist heilig, du bist Gott über alles, und ich möchte deinen Namen loben. Das ist also der Sinn von dem Lied. Der kleine Refrain heißt dann, ich möchte dich loben, Gott, du bist heilig. Ich möchte dich loben. Okay, also kurz und knackig. Wir singen euch das mal vor. Die Gitarre. Ich persönlich freue mich wirklich, dass ich mal wieder da sein darf. Es ist irgendwie manchmal wie ein Traum und gar nicht so richtig wahr, weil ja, wir waren jetzt wieder fast drei Jahre auf dem Feld und es ist schön, mal wieder da zu sein, mal wieder deutsche Lieder zu singen, in der Gemeinde zu sein. Das haben wir ja sonst nie. Manchmal sehne ich mich da wirklich danach, nach so schönen deutschen Liedern, weil ich singe nämlich eigentlich unheimlich gerne. Meine Familie ist gar nicht singfreudig, leider. Und gar nicht wahr, ich nehme euch beim Wort. Anyways, manchmal abends nehme ich einfach meine Gitarre und setze mich raus vor ein Haus und es ist total stockfinster. Bei uns wird es immer schon zwischen halb sechs, halb sieben dunkel. Da gehe ich raus mit meiner Gitarre und setze mich einfach ganz allein hin und über mir die wunderschönen Sterne. Und ich singe so uralte Lieder, Sterne, auf denen ich schaue, alles meine Omi-Lieder und so. Alles die Lieder, die ich hier gelernt habe und die sind mir sehr, sehr wertvoll. Die erinnern mich an euch und an meine Zeit hier. Und deswegen bin ich wirklich dankbar, dass ich das mal wieder so erleben darf, ja, mit Christen Gemeinschaft zu haben und mit denen mich auch was verbindet, meine Vergangenheit. Und doch geht's Leben immer weiter, jeder muss seinen Weg gehen. Und jetzt gehen wir dann bald wieder, Ende August, nicht mehr so lange. Und ich freue mich, dass ihr euch mal ein bisschen genießen durfte. Und ich wünsche euch allen Gottes Segen und dass er mit Gott an seine Hand geht, weil manchmal hat man niemand anders außer ihn. Ne? Also, sorry, geht mir oft so. Ne? Dass man dann einfach nur Gott hat und sagt, Gott, ich brauche dich so sehr. Und Gott verlässt ihn nie. Der hält ihn wirklich fest an der Hand und der hilft ihm, wenn man wirklich keinen hat, den man hier so bei euch hat. Und dann bin ich echt froh, dass ich den habe. Und euch habe ich auch lieb. Also ich freue mich, da zu sein. Gott segne euch.